Was hast du vor Augen? Was hast du vor Augen, wenn du das Wort Paradies hörst? An einem heißen Tag wie heute vermutlich ein Badeparadies oder eben ein Garten, eine Oase. Vielleicht wie auf diesem Bild. Wer weiß, wer solch einen Garten hat. Heute möchte ich zum Abschluss der Reihe Sundays for Future unseren Blick in drei Richtungen lenken. Zunächst drehen wir den Blick und den Kopf in die Urzeit zu einem mythischen Bild vom Anfang in den Paradiesgarten. Denn erstens, der Garten Eden ist ein Sehnsuchtsort. Und dann wird uns als Hörer durch diesen alten Text der Kopf verdreht. Wir blicken auf den Verlust des Paradieses. Denn zweitens, der Verlust des Paradieses beginnt mit Lügen über Gott und über das Leben. Und abschließend heben wir dann den Kopf in die Endzeit nach dem Motto Kopf hoch, das Paradies kommt wieder. Denn drittens, Gott zeigt ein Leben jenseits von Eden mit Verantwortung und voller Hoffnung. Viele alte Begriffe sind schon aus der Mode gekommen, auch biblische, aber das Wort Paradies ist immer noch aktuell. Dabei ist die Vorstellung von einem Paradiesgarten uralt. Bereits im alten Persien, dem heutigen Iran und Irak, sprach man von einem Lustgarten oder Park und hatte dafür das altpersische Wort Paridesa. Und das Alte Testament spricht auch von einem Garten, hebräisch Gan. Und in dem Wort Eden klingt ganz viel Wonne und Lust für den Hebräer. Und bei der Übersetzung dieses hebräischen Gartens Edens in die Septuaginta auf Griechisch wurde daraus das griechische Wort Paraideisos, Paradies. Aber welches Bild entsteht, wenn wir von diesem Paradies hören aus der Bibel? Hören wir auf Auszüge aus Genesis 2, die Verse 8 bis 10 und 15 bis 18 nach der Einheitsübersetzung. Dann pflanzte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen. Gott der Herr nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte, bebaue und bewahre. Dann gebot der Herr dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Dann sprach Gott der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Die Urgeschichte malt einen Garten vor Augen, und zwar mit vielerlei Bäumen, mit vielen, vielen Bäumen und Früchten. Zitrusbäume, Feigenbäume, Olivenbäume, und die Früchte sind köstlich zu essen. Das Paradies schmeckt süß wie eine Feige, und es schmeckt erfrischend wie eine Zitronenscheibe, und lustig sauer wie ein Granatapfel, und herzhaft wie eine Olive. Der Garten ist auch eine Lust für die Augen. Das Auge ist mit. Und Gott ist ein verschwenderischer Gärtner. Der hat einen Sinn für Farben und für Kontraste. Und Wasser sprudelt hier. Ein Hauptstrom, der sich vierfach weitergliedert. Vor unserem Auge entsteht also eine bewässerte Oase. Nicht die ganze Erde ist ein Paradies. Eine bestimmte Gegend, der Garten Eden. Dort setzt Gott den Menschen ein, um dort zu leben. Und mitten im Garten steht ein besonderer Baum, der Baum des Lebens. Und es gibt auch noch den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Vielleicht ist es auch nur ein Baum, aber das können wir heute nicht klären. Also wenn ein Orientale am Lagerfeuer solche Geschichten hört, dann weiß er sich ganz im Einklang mit seiner Kultur und Tradition. Drei archäologische Bilder habe ich euch dazu mitgebracht. Denn im Zweistromland gehört das zum Weltbild, dass im Zentrum der Welt ein Lebensbaum steht. Diese Zeichnung zeigt den Abdruck eines Rollsiegels. Das konnte man um den Hals tragen. um 1750 vor Christus, mehr als 3.000-4.000 Jahre alt, in der Mitte der Weltenbaum, der Baum des Lebens, an dem sich die Tiere und auch die Menschen ausrichten und sogar die Götter. Ein ganz häufiges Motiv im alten Orient. Und der nächste Abdruck, der zeigt eine Frau vor einem solchen stilisierten Baum. Rechts davon kämpft eine Gottheit mit einer Schlange. Die Schlange, schon immer Symboltier für das Böse und das Chaos. Das nächste Bild ist ein Zeitsprung von 1200 Jahren und zeigt eine griechische Vase. In der griechischen Mythologie wird auch von einem Garten erzählt, in dem ein Baum mit goldenen Äpfeln stand. Dieser Lebensbaum verlieh den Göttern ewige Jugend. Er wurde bewacht von Ladon, der in den Texten Drache genannt wird, auf den Bildern meistens als Schlange dargestellt, und der bewacht den Lebensbaum. Die Frauen auf dieser Vase sind Nymphen oder Hesperiden, das sind die Töchter der Götter. Die wollen sich auch dem Baum nähern und ewig jung bleiben. Es gibt diese Sehnsucht nach Leben, nach ewigem Leben im Zweistromland, in Griechenland. Es gibt sie, glaube ich, seitdem es Menschen gibt. Und solche Bilder vom Lebensbaum verzierten Häuser, Fresken, Münzen und auch Siegel. Wovon erzählt die Bibel jetzt? Sie erzählt ja von einem Garten, aber nicht von Göttern im Garten, sondern von Adam, dem Erdling, dem Gott seine Adama anvertraut, seinen Erdboden. Und der Mensch im Garten, wie ihn die Bibel beschreibt, ist in einer wundervollen Position. Der Mensch ist von Gott geformt, von Gott in den Garten gesetzt. Er hat von Gott den Paradiesgarten als Wohnsitz bekommen. Und der Garten Eden wird zum Sehnsuchtsort. Er wird auch von Gott angeredet und damit gewürdigt. Und das Erste, was Gott dem Menschen sagt, ist eine ganz große Erlaubnis, eine ganz große Freiheit, ein ganz großer Genuss. Das Erste, was nach Genesis 2 dem Menschen gesagt wird, ist: Du darfst. Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Ich habe dazu auch ein Bild von allen Bäumen. Du darfst. Vom Zitrusbaum, vom Feigenbaum, vom Olivenbaum, vom Granatapfelbaum, von jeder Palme und heute von jedem Kirschbaum und Birnbaum und Mirabellenbaum. Von allen Bäumen darfst du essen. Von allen. Es gibt nur eine Ausnahme. Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Alles ist erlaubt. Es gibt nur eine Grenze, nur ein Verbot. Und dann bemerkt Gott noch, dass der Mensch Geselligkeit braucht. Und er schafft die Tiere und er schafft anschließend den Menschen. Und dann gibt es Mann und Frau und sie sind nackt, ohne Scham. Und es fehlt ihnen an nichts. Wahrlich paradiesisch. Und wir haben jetzt unseren Blick für einige Momente in den Garten Eden geworfen, in die Urzeit, den Urstand, die Urgeschichte. Und wir merken, das ist doch ein Sehnsuchtsort. Der Wunsch nach einem paradiesischen Leben. Ich glaube, es ist in jedes menschliche Herz eingeprägt. Kennst du diese Sehnsucht, genug zu haben, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, heil, von Gott sorgfältig geformt, von Gott großzügig beschenkt, von Gott angesprochen? Du darfst alles. Ich habe es dir geschenkt. Von Gott Freiheit zu bekommen, alles zu genießen, bis auf eine Grenze. Gesellig zu sein mit Tieren und Menschen. Und zwar so, wie du bist. So sein zu dürfen, wie du bist. Das steckt nämlich in diesem nackt ohne Scham, ohne Fassade, ohne Verkleidung. So zu sein, wie du bist und dich dafür nicht zu schämen, sondern sein zu dürfen. Und das Paradies ist der Ort dieser erfüllten Sehnsucht. Aber dem urgeschichtlichen Menschen und uns heute wird der Kopf verdreht. Menschen blicken nicht auf die Freiheit und die vielfältigen Möglichkeiten. Sie sehen quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sehen nur noch die Grenze. Der Blick wird ganz eng. Nur noch auf die Grenze. Hören wir auf Genesis 3. und auf Gottes Stimme darin. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und begehrenswert war, um klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß. Sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen die beiden die Augen auf. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Und als sie an den Schritten hörten, dass sich Gott der Herr beim Abendwind im Garten erging, da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Aber Gott der Herr rief nach dem Menschen und sprach zu ihm.
Wo bist du?
Er antwortete, ich habe deine Schritte gehört im Garten, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Darauf fragte er,
wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?
Der Mensch antwortete, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau,
was hast du getan?
Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange.
Weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse.
Zur Frau sprach er.
Viel Mühsal bereite ich dir, und häufig wirst du schwanger werden. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Nach deinem Mann hast du Verlangen, und er wird über dich herrschen.
Und zum Menschen sprach er.
Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten hatte, davon nicht zu essen, ist der Erdboden deinetwegen verflucht. Unter Mühsal wirst du von ihm essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn von ihm bist du genommen, Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück.
Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, Leben, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Gott der Herr machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder von Fell und bekleidete sie damit. Und dann sprach Gott der Herr,
siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen, davon zu essen und ewig zu leben.
Da schickte Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubinen wohnen, das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Ja, zweitens, der Verlust des Paradieses beginnt damit, dass den Menschen der Kopf verdreht wird. Der Verlust des Paradieses beginnt mit der Lüge über Gott und über das Leben. Die Schlange taucht überraschend auf. Überraschend wird der Text zu einer Fabel. Die Schlange spricht als Stimme der Versuchung. Und sie verdreht Gottes Worte von der Großzügigkeit und von der Freiheit in Neid und Enge. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Der Weg zur Lüge beginnt immer mit Übertreibung und hier auch mit gemeinem Zweifel. Vordergründig redet die Schlange von den Früchten der Bäume und auch vom Verbot zu essen. Aber in Wirklichkeit spricht sie über Gott und verändert das Gottesbild von Eva. Sie versucht es zu verdrehen. Aus einem großzügigen Gott wird ein kleinlicher Erbsenzähler. Aus einem schenkenden Gott wird ein unerbittlich fordernder. Aus einem schöpferischen Gott wird ein Gott, der dem Menschen etwas nicht gönnt, ihm etwas vorenthält. Der Verlust des Paradieses beginnt mit verlogenen Perspektiven. Gott sei kleinlich, er sei unerbittlich und fordernd. Und wer solche Lügen über Gott Glauben schenkt, bekommt Angst vor Gott. Und als der kühle Abendwind für Erfrischung sorgt, so wie jetzt der Ventilator für wenige, spaziert Gott durch den Garten. Aber die Menschen verstecken sich jetzt vor Gott. Aus Furcht und Scham vor Gott. Und bis heute gibt es Menschen, denen eingetrichtert wird, manchmal mit Worten, manchmal sogar mit Schlägen eingehämmert wird, dass sie sich vor Gott fürchten müssen. Es gibt heute Menschen, die sich nicht als von Gott geformt ansehen, liebenswert, sondern sich als unansehlich empfinden, als unausstehlich und sich schämen. Und bis heute leiden manche Menschen an einer Gottesvergiftung. Aber Gott kann und will jede Gottesvergiftung heilen. Und deshalb drittens, Gott zeigt ein Leben jetzt jenseits von Eden mit Verantwortung und Hoffnung. Wie kann Gott die Lügen über ihn überwinden und trotzdem ein Leben nach seinem Willen ermöglichen? Zunächst muss die Wahrheit ans Licht. Gott stellt den Menschen zur Rede. Und das zeigt, wie ernst er den Menschen nimmt und wie ernst wir als Menschen Gott nehmen sollten. Drei Fragen, sagt er zu Eva und Adam, drei Fragen stellt er uns Menschen auch heute. Wo bist du? Wer hat dir etwas zu sagen? Und was hast du getan? Erstens, wo bist du? Ja, Gott ist auf der Suche nach dem Menschen. Das heißt, er möchte ja Kontakt zum Menschen. Und wenn ein Mensch sich vor ihm versteckt oder ihn ohne ihn leben will, dann fragt Gott, wo bist du? Gott fragt immer wieder um nach dem Kontakt mit dir, ihn nicht zu verlieren. Wo bist du? Und zweitens, wer hat dir etwas zu sagen? Ja, Gott möchte wissen, wer darf dir etwas über ihn sagen? Wer hat Autorität in deinem Leben? Wie kommt der Mensch überhaupt auf die Idee, dass er sich vor Gott fürchten muss, vor ihm schämen muss? Dass Gott ihm etwas neidet, dass Gott dem Menschen etwas neidet und ihm nicht gönnt. Und drittens, ja, was hast du getan? Gott zieht den Menschen zur Verantwortung. Verantwortung ist die Würde des Menschen. Er kann antworten auf das, was ein anderer sagt, was Gott sagt. Vielleicht ist das unangenehm, in Frage gestellt zu werden, aber antworten zu können, ist Würde des Menschen. Aber hier ist der Kopf verdreht. Die Perspektive völlig gefälscht und der Mensch nimmt sich jetzt, was er meint, was ihm zusteht und er handelt gegen Gottes Gebot, er greift zur verbotenen Frucht. Und als Konsequenz muss der Mensch jenseits von Eden leben, im Schweiße seines Angesichts. Wie ist es dieses Leben jenseits von Eden? Das Leben auf der Erde, und keiner von uns kennt ein anderes Leben, davon könnten wir jetzt alle berichten. Und das Leben auf der Erde, es ist schön und schwer. Manchmal so und mal so. Und die sogenannten Fluchworte enthalten beides, Schönes und Schweres. Zu der Frau sagt er, die Frau darf Leben geben. Das ist ein Riesenvorrecht, Kinder zu gebären. In den alten Mythen konnten das nur Göttinnen. Und zugleich das Schwere, es ist mit Schmerzen verbunden. Für manche auch mit dem Schmerz, keine Kinder zu bekommen oder ein Kind zu verlieren oder eben mit diesen anstrengenden Wehen. Zwischen Mann und Frau werden hier auch Worte gesprochen und es ist schön, aber auch kompliziert. Verlangen und beherrscht werden, nicht loskommen voneinander und manchmal einander nicht gut tun. Für eine Ehe wäre die Beziehung von Adam und Eva kein gutes Vorbild. Und der Erdling Adam, er darf, das ist ja ein Geschenk, die Adama bebauen. Sie ist ihm übergeben, er darf hier regieren. Es gibt aber nicht nur fruchtbares Ackerland, sondern auch Dornen und Disteln. Und es gibt Arbeit und sogar das Ehrenamt und kosten Mühe und Schweiß. Nicht an der Menge unserer Arbeit hat Gott Freude, sondern an der Liebe, mit der wir arbeiten. Und der Erdling zerfällt zu Staub. Er ist sterblich. Wir sind sterblich. Gleich in den Gemeindenachrichten werden wir von einer Todesnachricht hören aus unserer Gemeinde. Und es wird uns vor Augen gestellt, wie unparadiesisch es manchmal sein kann, alleine zu sterben. Manche haben Krankheiten unter uns, die zum Tode sein können. Wir müssen sterben. Ja, wir leben jenseits von Eden. Und wie reagieren wir Menschen auf den Verlust des Paradieses bis heute? Wer es sich leisten kann, der investiert in Ersatzparadiese. Und die kommerzielle Werbung lockt in Urlaubsparadiese, in Shoppingparadiese, in Vergnügungsparadiese. Wir schaffen uns Ersatz für den Garten Eden. Und ohne solche Oasen ist es ja manchmal auch nicht mehr auszuhalten, wenn wir mit offenen Augen unsere reale Erde betrachten. Dann brennt jetzt sogar die Arktis, Grönland, Flüsse trocknen aus. Und als Bewohner eines reichen Industrielands haben wir lange Zeit die Augen davon verschlossen, dass es Folge unseres genussorientierten Lebens ist, unserer Paradiese, dass die Klimakrise entstanden und gefördert worden ist und dass durch die Klimakrise Teile der Erde unbewohnbar werden oder schon sind. Es brennt auf der Erde. Nicht nur in der Arktis, Beziehungen brennen, Menschen brennen bei der Arbeit aus und die ganze Schöpfung sehnt sich nach Heilung, wie wir aus Römer 8 gehört haben. Wie können wir als Christen jetzt Zeichen der Hoffnung setzen? Und was für eine Hoffnung ist das überhaupt? Es ist eine Hoffnung, die heute schon anfängt, dass Gott nämlich von diesen Vergiftungen heilen kann. Hier und jetzt und heute. Und dass er heilt im Horizont der Endzeit. Die Hoffnung, dass Gott, wenn er die Welt vollendet, sie wiederherstellt. Deshalb nochmal die Frage, was hast du vor Augen, wenn du das Wort Paradies hörst? Ich möchte dir drei Worte vor Augen malen, in denen dieses Wort wieder vorkommt, im Neuen Testament und auch im Alten. Im Propheten Jesaja 51, Vers 3 besteht der Trost darin, dass es wieder wie bei Eden wird. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer. Alles, was kaputt gegangen ist. Er macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude daran findet, Dank und Lobgesang. Das ist christliche Hoffnung, dass etwas, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt werden kann, heilen kann, dass es Trost gibt. Im Propheten Hesekiel 36 spricht der Prophet auch davon, wie es sein wird. Man wird sagen, das Land war verheert und jetzt ist es wieder Garten Eden. Und diese Städte waren zerstört, öde und niedergerissen, aber jetzt stehen sie festgebaut und sind bewohnt. Und die Völker, die um euch her übrig geblieben sind, die sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der baut, was niedergerissen ist, der pflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es. Und tue es. Und der Seher Johannes, der hört Jesus Christus selber, wie Jesus nach der Offenbarung 2, Vers 7 sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Der Zugang zum Baum des Lebens ist nicht für alle Zeiten versperrt, geschützt, sondern Gott gönnt uns den Baum des Lebens. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu ihm, können von dieser Frucht essen und dürfen ewig leben. Ein Leben, das heil wird, das jetzt anfängt und einmal ganz vollendet wird. Das ewige Leben hat für Christen begonnen. Und deshalb dürfen wir uns auch fragen lassen, wo bist du gerade? In der Beziehung zu Gott, versteckst du dich vor ihm? Kannst du ihm begegnen? Suchst du den Kontakt zu ihm? Oder muss er dich gerade suchen? Wer hat dir etwas zu sagen? Welche Bedeutung hat das Wort Gottes für dich und seine Erlaubnisse, seine Freiheiten und auch sein Gebot? Und was tust du? Ja, tatsächlich, wofür bist du verantwortlich? Wofür stehst du gerade? Und dann dürfen wir ganz voller Hoffnung sein. Wir dürfen beten, verkündigen, Menschen begleiten, anderen dienen in allen Lebenslagen, Zeichen der Heilung erbitten von Gott, sie weitergeben und auch vermitteln. Zeichen der Heilung einer gefallenen Welt, die Gott erneuert, und zwar durch unsere Zeichen der Liebe heute und schlussendlich durch einen neuen Himmel und eine neue Erde. Amen.